Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wie gestern versprochen gibt es heute den zweiten Teil unseres Doubleheaders sozusagen. Wenn die Formel 1 einen Doubleheader macht, dann machen wir einfach auch einen hier auf meinsportpodcast.de und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bei mir ist heute nicht mein Co-Moderator Ole Waschkau, der hat es nicht geschafft, er wird aber euch im Podcast Brotdose Kunst sicher gut unterhalten, der wird nämlich heute aufgenommen, aber das habe ich zum Anlass genommen, die Chefvisite zu starten, beziehungsweise die Chefvisite findet statt, nämlich vom Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, den Portalen formel1.de, de.motorsport.com und motorsporttotal.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Wie war es in Hockenheim?
Es war nett. Für mich war es ja tatsächlich, man glaubt es oder nicht, also ich war schon öfter in Hockenheim, aber ich war noch nie beim Formel 1 Grand Prix in Hockenheim. Ich war da schon bei Testfahrten, bei DTM, Rallycross, wobei es war das Gleiche immer. Aber zum ersten Mal beim Formel 1 Rennen in Hockenheim, für einen Österreicher mit besonderer Bedeutung, weil Hockenheim ja die einzige Strecke ist, auf der alle großen Formel 1 Österreicher gewonnen haben, also Jochen Rindt, Niki Lauda und Gerhard Berger. Zweimal sogar Gerhard Berger, 94 und 97. Von daher habe ich mich sehr drauf gefreut. Und ja, ich meine, das Rennen hat gehalten, was versprochen wurde. Wir waren ja im Office bei uns dieses Wochenende eher knapp besetzt. Das heißt, vor dem Rennen haben wir noch alle Kreuzzeichen gemacht und gesagt so, lass bitte nicht wahnsinnig viel passieren, aber der Ruf ist verhallt. wir haben es verkraftet. Das war auch so ganz gut.
Jetzt haben wir ja davor viel darüber gesprochen, wie sich Hockenheim anfühlt bei der Formel 1. Hast du es jetzt selber erlebt? Wie war es bei dir?
Du spielst an auf diesen bisschen kritisierten Podcast, den ihr in der Vorschau aufgenommen habt, oder?
Genau.
Da habe ich auch relativ viele Reaktionen dazu gelesen.
Ja.
Hockenheim ist natürlich vom ganzen Feeling, oder wie soll man das nennen, von der Haptik, das Drumherum, also sprich jetzt sanitäre Anlagen, also all das, was halt so zur Experience Formel 1 irgendwie dazugehört, natürlich nicht mehr auf dem allerneuesten Stand. Ja. Man muss da allerdings auch ein bisschen für Verständnis werben für die Streckenbetreiber, weil die halt das, anders als andere Rennstrecken, anders auch als Spielberg, weil da gibt es mit Dietrich Mateschitz halt einen, der einfach aus Privatvermögen investiert. Hockenheim muss sich halt tatsächlich selbst tragen. Das heißt, wenn die Kosten haben und mal gerade so schaffen, den Break-Even, die nagen auch immer noch an der Altlast vom Umbau der Strecke damals im Jahr, ich glaube, es war 2002. Also die Darlehen müssen da auch immer noch bedient werden, dass dann kein großes Kapital da ist, um da jetzt zu investieren. Solange nicht irgendein externer Investor irgendwie die Taschen aufmacht, ist verständlich. Also ich kritisiere nicht, dass das nicht passiert. Unabhängig von den Gründen dafür, muss man aber schon festhalten, Hockenheim kommt langsam ein bisschen in die Jahre und es wird mal noch nicht ein Generalumbau, aber zumindest einen neuen Anstrich, wenn man das so sagen kann, wird schon mal vertragen. Das ist so, das kann man auch nicht wegleugnen, glaube ich.
Okay. Wie hast du die Stimmung aufgenommen?
Sehr gut. Vor allem muss man natürlich dazu sagen, sind es die Holländer, die auch in Hockenheim einen Riesenwirbel gemacht haben. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass die Holländer dann auch die Vettel-Fans mitgerissen haben sozusagen. Also das ist schon diese Orange Army, wie sie ja genannt wird von den englischen Kollegen, die machen schon echt guten Radau überall. Und auch rundherum um die Strecke war es eigentlich ganz cool. Also das ist schon toll und vor allem auch, das Wetter war jetzt nicht so wahnsinnig klasse am Sonntag, muss man sagen, aber da war ganz gut was los. Ich weiß nicht, wie das am Fernsehen auch rübergekommen ist, aber im Media Center hat man schon dann und wann, als Verstappen zum Beispiel in Führung gegangen ist und bei solchen Szenen, hat man schon mal richtig laut gehört. Also das passt schon, das war ein bisschen diese klassische Motodrom-Gänsehaut, für die Hockenheim ja auch berühmt ist.
Was wir heute machen in dieser Ausgabe, ist nicht nochmal das Ganze wieder zu kauen, was da in Hockenheim passiert ist. Das haben wir gestern gemacht mit Ruben Zimmermann und eben Ole Waschkau. Heute so ein bisschen die Fragen von euch, die wir in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe bekommen haben, die für Christian relevant sind, die wir beantworten können. Und natürlich habe ich noch ein weiteres Thema, was ich mit Christian gleich besprechen möchte. Vorab, Christian. Die Stimmung hat sich vor allem dann richtig aufgehellt, wenn den beiden Mercedes-Boliden was passiert ist. Yannick Eger fragte das, da jubelte die komplette Menge. Was glaubt ihr, woher kommt diese Antipathie gegenüber Mercedes, obwohl sie den Grand Prix erst ermöglicht haben?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das per se mit der Marke Mercedes zu tun hat. Es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass Lewis Hamilton schon ein polarisierender Charakter ist. Und sehr viele haben ja auch hinterfragt, ob er denn wirklich so krank war, wie er jetzt den Aussagen nach sich selbst gemacht hat. Auch ich hinterfrage das ein bisschen. Ich möchte es aber nicht werten, weil ich meine, man kann nicht in ihn reinschauen. Aber der Hauptgrund ist, glaube ich, einfach, dass die Menschen halt diese Dominanz von Mercedes irgendwie satt haben. Also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt ein Mercedes-Thema ist. Ich glaube, auch wenn Ferrari die letzten 5 Jahre dominiert hätte, wäre die Reaktion genauso gewesen. Also dieser Wunsch, dass jemand anderer als Mercedes gewinnt, ohne dass man das negativ auf die Marke projiziert, glaube ich zumindest, das ist, glaube ich, was sich da geäußert hat. Ich kann damit falsch liegen, aber ich würde so einschätzen.
War Lewis Hamilton krank für Netflix?
Ja, keine Ahnung. Aber was schon ganz witzig war, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es am Freitag war oder am Samstag, da haben wir ihn gesehen, wo er so mit dem Roller aus dem Fahrerlager rausgeradelt ist und hat es waren 30 Grad, eine echt dicke Jacke angehabt, weit über den Hals gezogen. Also wie gesagt, ich möchte es nicht beurteilen, aber es war schon, er war jetzt nicht so todkrank, war mein Gefühl.
Aber
denn again, vielleicht war er auch tatsächlich todkrank und hat halt einfach das gut sozusagen bekämpft. Also das, ja, weiß ich nicht.
Das ist nämlich so ein bisschen die Frage, die Dennis Romay auch stellt. Hätte Hamilton ohne sein gesundheitliches Problem das Rennen gewonnen? Normalerweise ist er doch ein sehr guter Regenfahrer. Bis zur zweiten Safety-Car-Phase hat er doch auch einen großen Abstand auf Bottas. War es also allein sein Gesundheitszustand oder gab es noch andere größere Probleme bei ihm und oder Mercedes oder war es einfach die Dragster-Strecke, die es dann kaputt gemacht hat?
Nee, das war tatsächlich, glaube ich, die Dragster-Strecke. Also man hat jetzt im Rennen von der Pace und Performance her nicht gemerkt, dass er krank ist. Im Rennen war es halt einfach Pech. Also bis zu dem Moment, wo er da ausgerutscht ist, lief ja auch alles gut. Ja. Und da war er dann auch nicht der Einzige. Und das habe ich gestern noch gehört, weil ich habe es noch nicht geschafft, den ganzen Podcast mit dem Ruben Zimmermann zu hören. Aber da habe ich schon gehört gestern noch und habe ich mir auch selbst nochmal angeschaut. In dem Moment, wo der auf diese Dragster-Strecke dann raufrutscht erstmal, ist er halt tatsächlich komplett Passagier. Also das war schon ziemlich extrem und unberechenbar an der Stelle. Und von da an ist halt einfach das Rennen schiefgelaufen. Ich glaube, das hat man schon öfter gesehen, wenn sozusagen der Flow einmal bricht, dann kommt halt eins zum nächsten und da haben sie so ein richtiges Shit-Rennen gehabt. Auch als er dann reinfährt in die Box und erstmal liegt da auf der linken Seite vorne, links vorne lag Soft bereit, rechts haben sie schon den Intermediate draufgeschnallt. Da geht dann halt einfach alles schief, wenn es mal anfängt schief zu laufen.
Diese Dragster-Strecke hat ja für viel Aufsehen gesorgt und du wirst ja sicherlich auch das Ohr bei der FIA gehabt haben und auch im Pressezentrum wird es da ja sicherlich die ein oder andere Diskussion gegeben haben. Marvin Kleppel fragt rund um die Situation dieser Dragster-Strecke, die er extrem gefährlich fand, weil ihm zwischenzeitlich Angst und Bange war, dass da wieder ein Auto in den Abschleppwagen rutschen könnte. Und es gab ja diese Szene, wo Leclerc quasi noch am Weglaufen ist und Hamilton da reinrutscht, denn eine moderne Auslaufzone sollte bremsen und nicht das Auto unkontrollierbar machen. Wie siehst du es?
Das ist grundsätzlich schon richtig. In der perfekten Welt ist das so. Nur sind Rennstrecken ja nicht nur speziell für die Formel 1 gebaut. Das heißt, man muss an der einen oder anderen Stelle Kompromisse eingehen, zum Beispiel für Motorräder oder in Hockenheim gibt es eben diesen Dragstrip. Und es war dann tatsächlich so, dass ich am Sonntagabend genau wegen dieses Themas, weil ein Kollege von mir, Diego Mecha aus dem Motorsport Network, der hat mir Fotos gezeigt, wie das eigentlich aussieht und man sieht sozusagen noch dieses Gummi. Wir haben da auch eine Geschichte dazu gebracht auf dem Portal, die kann man sich anschauen. Da sieht man auch die Fotos in der Fotostrecke zum Durchklicken. Da liegt halt dieses Gummi drauf. Und wenn man sich jetzt vorstellt, du nimmst einfach irgendwie Gummi und lässt ein bisschen Wasser drüber, dass das rutscht, ist jetzt nicht weiter überraschend. Ich bin dann am Abend zum Georg Seiler, zum Hockenheimring-Geschäftsführer noch gegangen. Da haben sich gerade seine ganzen Mitarbeiter verabschiedet.
Hat er noch nach Champagner gestunken?
Ich glaube, da war er schon duschen, aber es war tatsächlich der auch für mich berührende Moment, weil er hat halt gesagt, so Herr Nimmervoll, jetzt setzen Sie sich jetzt, haben wir noch 10 Minuten, habe ich gesagt, ja klar. Und dann habe ich mir mit ihm gemeinsam die Siegerehrung noch angeschaut. Das war ihm also sehr wichtig und er hat mir dann auch erzählt, er hat schon gewusst, so auf eine Eingebung, dass Sebastian Vettel hier den zweiten Platz kriegen wird, weil den Pokal darf er übergeben. Und das war für ihn war es ja der letzte Hockenheim Grand Prix. Für ihn war das nochmal ein sehr großer Moment, da auch den Pokal übergeben zu dürfen und nochmal volles Motodrom und so weiter. Das war also sehr schön. Anyway, ich habe mit ihm über diesen Dragster-Strip gesprochen und direkt mal gefragt. Jetzt ist die Aufregung ja groß, aber wir haben ja sehr viele Regenrennen gehabt in Hockenheim in all den Jahren. Das war eigentlich noch nie ein Thema. Und er sagt, diesen Trackstrip gibt es seit Ende der 80er Jahre, unverändert, war immer schon da. Dieses Jahr hat es halt eine Verkettung von Zwischenfällen an der Stelle gegeben. Er sagt, man hat den natürlich auch gereinigt. Er wurde auch im Vorfeld nochmal extra von der FIA begutachtet und abgenommen. Das hat Michael Masi dann auch bestätigt, dass dem so war. Und ich bin geneigt, mich da der Einschätzung vom Ruben anzuschließen, dass man sagt, ja, okay, ist sau unglücklich, weil da kannst, das hat man in der Hamilton-Szene einfach schön gesehen, weil es wirklich fast nicht zu halten ist an der Stelle im Regen. Aber spätestens nach dem ersten Ausritt muss man es halt eigentlich auch wissen. Also, und wenn wir ständig danach rufen, dass Fahrfehler auch bestraft werden, genau das hat dieser Trackstrip letztendlich geliefert. Also, ich sehe das relativ entspannt. Es war nicht so, dass es gefährlich war deswegen, ja, meiner Meinung nach. Aber jo, hat halt für ein bisschen Abwechslung und Unterhaltung gesorgt. Weil ansonsten, glaube ich, hätte man wieder einen Mercedes-Sieg von Lewis Hamilton erlebt.
Es gab ja, um dieses Thema auch weiter aufzugreifen, die Beschwerden der Fahrer nach den Ausfällen dort an der Deutzer Strecke. Leclerc und Hülkenberg haben sich beschwert, auch Hamilton hat sich ja beschwert. Und da stellt sich ja dann die Frage, und das haben wir auch in dem Podcast beantwortet, aber würde ich gerne von dir auch noch deine Einschätzung zu haben, müssten die Fahrer das nicht selber merken und das selber einschätzen, wie weit sie pushen können? Wir wollen ja immer, dass Fehler bestraft werden, und da wurden sie eiskalt bestraft, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also Leclerc zum Beispiel, das hat Ruben gestern ja auch schon gesagt, hat auch selbst direkt gesagt, ja, er findet das unglücklich, dass diese Trackstrip da war, aber er will gar nicht davon ablenken, dass es sein Fehler war. Also da muss man auch die Kritik der Fahrer so ein bisschen relativieren. Und für mich das wichtigste Wort dazu hat eigentlich Andreas Seidel gesprochen, weil der hat gesagt, wenn wir jetzt wieder alle jammern, dass ein Fahrfehler richtig hart bestraft wird, müssen wir so ein bisschen aufpassen, welche Botschaften die Formel 1 sendet. Ja, es geht nicht an, dass man an einem Rennwochenende sagt, um Gottes Willen, hier ist alles zu asphaltiert und Fehler werden nicht bestraft und großes Gejammere. Und auf der anderen Seite, wenn dann mal Fehler, auch zugegeben, vielleicht ein Ticken zu hart, aber wenn sie dann bestraft werden, wird auch gejammert. Also das ist dann unglaubwürdig. Von daher, wie gesagt, ist schon gut so. Und man muss auch sagen, ich glaube, das habt auch ihr schon so festgehalten gestern, wäre da ein Kiesbeck gewesen, wären sie halt im Kiesbeck steckt.
Ja.
Also der Riesenunterschied sehe ich da jetzt nicht, und dass Fehler bestraft werden, für mich okay.
In der heutigen Ausgabe werden wir uns natürlich noch dem Demo-Run von Mick Schumacher widmen, den wir gestern quasi komplett ausgelassen haben. Dann werden wir heute über das Thema Red Bull ein bisschen eingehender sprechen, denn Christian hat in seiner Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, Dr. Helmut Marko am besten schlafen lassen. Und da würde ich gerne mit ihm noch so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und wir blicken natürlich heute auch voraus auf den großen Preis von Ungarn, der ja bereits am kommenden Wochenende ansteht, mein Gott. Jetzt aber erstmal eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter hier mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren hier mit Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur vom Motorsport Network Germany. Die Chefvisite hier bei uns im Podcast, der war jetzt zweimal nicht dabei, dachte mir, komm, dreimal, das geht nicht, und deswegen Sonderausgabe heute hier, und ich glaube für euch auch ganz nett, denn der große Preis von Deutschland hat eine Menge hergegeben, über das wir sprechen können, und natürlich auch eure Fragen und Meinungen aus der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Christian, ich würde gerne über Red Bull Racing mit dir sprechen und ganz besonders Dr. Helmut Marko, den du in deiner Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, am besten hast schlafen lassen. Und das völlig zu Recht, denn das, was wir ja auch festgehalten haben, in den Top 6 waren gestern 5 Fahrer, die durch die, am Sonntag vorgestern, es ist ja Mittwoch heute, die in der Red Bull Junior Academy waren. Und mit Daniel Kiat auf 3, jemand, der schon vor und zurückgegangen ist, von Toro Rosso zu Red Bull, zurück zu Toro Rosso. Max Verstappen aktuell, ich habe es gestern schon gesagt, im regulären Podcast, über jeden Zweifel erhaben. Und Dr. Helmut Marko mit dem stolzen Blick eines, muss man wirklich sagen, Menschen, der, und da zitiere ich einfach mal gerne Max Verstappen, ein gutes Auge für Talent hat.
Ja, das fand ich übrigens herrlich mit dem guten Auge, als der Max das gesagt hat, weil da musste der Sebastian Vettel in der Pressekonferenz so ein bisschen schmunzeln. Und ich glaube, zu wissen, warum, weil er halt nur noch ein Auge hat.
Ja. Ja.
Also das hat ganz gut gepasst. Und ich habe dann die Frage in der Pressekonferenz gestellt nach Dr. Marko und was er für die Karrieren der Fahrer bedeutet hat. Und auch das hat echt sehr amüsante Antworten gegeben. Er hat ja nicht von ungefähr dieses Image als extrem harter Hund, ja, sage ich jetzt mal, weil Dani Kwiat hat dann eine köstliche Anekdote erzählt, wo er bei seinem ersten Formel-BMW-Test damals im Regen irgendwie 3-4 Sekunden auf nasser Strecke halt hinterhergehinkt ist, was nicht ungewöhnlich ist, wenn ein junger Fahrer zum ersten Mal auf Regen fährt in einem Rennauto, da vorher nur im Kart das erfahren wahrscheinlich. Und ich habe das Zitat gerade vor mir. Dr. Marko hat dann zu ihm gesagt, so you're quite useless in the wet, und hat direkt aufgehängt. Also das war alles. Und das noch um 7 Uhr morgens meistens. Auch darüber wurde so ein bisschen gescherzt. Max Verstappen hat gesagt, ja, wenn der Doktor wieder früh anruft, dann sagt er, ich bin gerade am Trainieren, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Sebastian Vettel hat gesagt, er hat da schon autoprogrammiert, dass er nicht verfügbar ist, so ungefähr. Also ganz witzig. In der Kolumne, was ich geschrieben habe und was ich vielleicht an dieser Stelle nochmal wiederholen möchte, was Dr. Marko von anderen Talentscouts sozusagen ein bisschen unterscheidet, meiner Meinung nach, ist, er ist jetzt nicht der Gerd Noack zum Beispiel, der Michael Schumacher entdeckt hat von der Kartbahn weg, aber er ist der Talente in einem sehr frühen Stadium, bei Sebastian Vettel war das, glaube ich, so um die Zeit vom BMW rum oder vielleicht sogar schon vorher, erkennt und dann aber auch wirklich sagt so Nägel mit Köpfen. Ja, nehmen wir das Beispiel Max Verstappen, der war damals, als Jos rumgelaufen ist auf dem Markt, als Max Verstappen Formel 3 gefahren ist, die haben sich angeboten bei Mercedes, bei Ferrari, also überall waren die ja im Gespräch und haben verhandelt, aber Red Bull waren halt die es gemacht haben und gesagt haben, so, wir geben euch ja auch direkt Cockpit, weil wir glauben an diesen jungen Mann. Man darf nicht ganz dabei vergessen, dass das auch nicht immer geklappt hat. Also Dr. Marko hat auch eine Zeit gehabt, bevor Sebastian Vettel zum ersten Mal Weltmeister wurde, wo aus diesem Junior-Team, das ja letztendlich sein Baby ist, nicht wahnsinnig viel ganz Großes rausgekommen ist. Aber es sind halt immer wieder wirklich absolute Top-Talente dabei. Und von den wirklich außergewöhnlichen Top-Talenten, die so in der Liga über den anderen stehen, da gab es die letzten Jahre an Fernando Alonso, den gibt es nicht mehr, dann an Lewis Hamilton, der fährt noch. Aber Verstappen, Vettel, die kommen aus der Feder Dr. Marko und dann noch vielleicht einen kleinen Schritt drunter Danny Ricciardo oder Sportwagen-Weltmeister Neil Klani. Wen haben wir noch? Ricciardo habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also eine unzählige Liste von absoluten Top-Rennfahrern, die alle durch die Red Bull-Schule gegangen sind. Und das ist zu einem großen Teil sein Verdienst, muss man ganz klar sagen.
Und Dr. Marko ist ja auch jemand, der polarisiert und der auch bewusst, glaube ich, polarisiert, der auch schon genau weiß, wie er Sachen formuliert und wie er sie sagt. Und du hast ja auch öfter Kontakt mit ihm. Wir unken hier immer so ein bisschen, dass du mit ihm frühstücken gehst gerne. Aber es ist so. Frühstück ist seine Lieblingsmahlzeit, ganz offensichtlich, vor allem mit dir.
Also technically speaking frühstücken wir ja nicht, aber wir sind halt immer zur Frühstückszeit da.
Ja.
Also so wie die Fahrer auch ein bisschen sich drüber lustig machen, dass er immer schon um 7 anruft, werde ich dann halt auch meistens um 7 in Graz erwartet. Vielleicht eine kleine nette Anekdote dazu, als wir uns gerade so kennengelernt haben und vor unserem ersten Interview, das ich in Graz mit ihm gemacht habe, hat er mich halt gefragt, wie lange ich da hinfahre ungefähr. Und ich habe gesagt, ja, so 3 Stunden Pi mal Daumen. Und dann hat er gesagt, okay, nimm mal voll, dann machen wir es um 7. Das war dann der Deal.
Welchen Stellenwert hat Dr. Helmut Marko in Österreich? Wir reden ja immer so über den Stellenwert der Formel 1, den Stellenwert vom Motorsport in Deutschland, aber da du nun mal Österreicher bist, Dr. Helmut Marko ist ja, oder hätte ja, wäre seine schwere Verletzung nicht dazwischen gekommen, sicherlich auch einer gewesen, der in der Formel 1 gelandet wäre.
Ja, also er war ja auch in der Formel 1 und ist tatsächlich, hatte er, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig verifizieren, aber so sagt es zumindest die Literatur, hatte er auch schon einen Vorvertrag mit Ferrari, als der Unfall in Clermont-Ferrand mit dem Stein passiert ist, der von Ronnie Peterson aufgewirbelt wurde und wegen dem er eine Augenprothese hat auf dem, ich glaube, linken Auge, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. wenn man es ein bisschen plakativ ausdrückt, war ja Dr. Marco eigentlich früher dran als Niki Lauda. Und Niki Lauda hat dann sozusagen die Karriere gemacht, die eigentlich für ihn vorbestimmt war. So wird es in Österreich in den Medien manchmal formuliert. Und dadurch, dass er dann halt, was das Rennfahren betrifft, erstmal in zweiter Garde war oder in zweiter Reihe nur noch oder beziehungsweise seine Karriere einfach beenden musste, ging es halt hinter den Kulissen weiter. Und da war er über all die Jahre immer mit dem Motorsport verbunden, auch mit seinem RSM-Marco-Team, das damals schon Juan Pablo Montoya und Co. durch die Formel 3000 begleitet hat. Und durch den Red Bull-Kader, als Red Bull gesagt hat, so, wir machen jetzt dieses Junior-Team, hat er halt nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und so seit 2010 spätestens, als Sebastian Vettel dann auch in Abu Dhabi zum ersten Mal die WM gewonnen hat, ist er halt auch in Österreich eine, ich sag mal wieder, öffentliche Figur und gehört zu diesen 3-4 Personen. Eine haben wir ja leider weniger seit dem traurigen Tod von Niki Lauda, die da halt mit die mächtigsten Motorsportmanager in diesem Land sind. Und ich finde es auch sehr schön und ich habe mich für ihn gefreut. Letztes Jahr gab es in Graz vor dem Grand Prix eine Veranstaltung, wo er dann auch zum Ehrenbürger der Stadt Graz ernannt, wo dann auch von der Öffentlichkeit, vom Publikum damals auf dem Stadtplatz in Graz ihm sehr, sehr viel Anerkennung entgegengeschlagen ist. Und wenn man weiß, was er für ein Lebenswerk hat, ist das auch absolut verdient. Er hat ja auch das, wollen wir nicht vergessen, bei seinem ganzen Erreichten in der Formel 1 einen legendären Sieg in Le Mans gefeiert auf dem Porsche, spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Geschichte des Unternehmens Porsche auch, oder dieser Le Mans-Sieg, wo er dabei war, spielt diese auch, weil das Auto damals ja ich weiß nicht, ob wir da jetzt vielleicht zu weit ins Detail gehen, aber das war ja sozusagen der Durchbruch, wo man gesagt hat, wir nehmen richtig viel Geld für ein Rennauto in die Hand, für die Marke Porsche. Und das war so ein bisschen die Anfangszeit, wo die Porsche-DNA wirklich mit Rennsport und mit Le Mans im Besonderen verbunden wurde. Da hat Helmut Marko eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Was für ein Typ ist der eigentlich? Also, ich meine, hast du ihn schon mal anders erlebt, als ihn andere Journalisten erleben zum Beispiel?
Das würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht anmaßen, aber er ist schon relativ so, wie er im Fernsehen auch rüberkommt, würde ich jetzt mal meinen. Also er ist keiner, der sich mit übertriebenen Freundlichkeiten abgibt, aber das empfinde ich auch nicht als notwendig. Aber er ist sehr direkt und auch sehr, sehr offen. Also das kennt man ja auch, er ist immer für einen Spruch gut, aber er ist auch sehr offen, wenn es sozusagen, im Journalismus nennen wir das Off-Record, also wenn das Tonband nicht mitläuft und klar ist, dass Informationen nicht zitiert werden, da kann man mit ihm relativ gut reden. Und wenn das auf gegenseitigem Vertrauen basiert, ist er da noch einer von denen, die noch nicht ständig in PR-Floskeln abdriften oder die auch off the records halt nicht offen sprechen, sondern da empfinde ich das Verhältnis zu ihm als sehr, sehr angenehm. Offen, wenn er was nicht sagen will, dann sagt er es halt einfach nicht. Aber er gehört nicht zu denen, die einem auch mal ins Gesicht lügen, weil davon gibt es auch ein paar in dem Geschäft.
Was macht ihn in seiner Fahrerauswahl so stark? Warum schafft er es, die richtigen Leute rauszupicken?
Ich weiß gar nicht, ob das ein besonderes Talent ist, das er hat. Möglicherweise schon. Er ist ja auch nicht der Einzige, der dieses Junior-Team managt, muss man auch sagen. Da gibt es noch Thomas Überall, bei Red Bull spielt da auch eine sehr große Rolle. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, was der Unterschied halt ist von Red Bull zu anderen Programmen, ist, dass man siebt auch sehr viel aus. Ja, also Dan Ticktum ist ja gerade aus diesem Kader geflogen, weil er halt einfach mit dieser Härte, die bei Red Bull gemacht wird, nicht umgehen konnte. Und ein paar bleiben halt übrig. Also es gibt auch bei Red Bull Misserfolge, muss man auch ganz klar dazu sagen. Nicht alle Fahrer, die durch dieses Junior-Team gegangen sind, haben jetzt große Einklagen und sind Weltmeister geworden. Aber es waren halt einige dabei und Marco hat es auch geschafft, Mateschitz davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, dieses Investment zu machen. Man muss auch dazu sagen, dass die meisten Fahrer, selbst wenn sie aus dem Red Bull Junior Team rausfliegen, in irgendeiner Form der Marke Red Bull verbunden bleiben. Also man nehme nur Neil Chani und Co., die fahren ja alle noch mit Red Bull Helm oder zumindest Red Bull Dosen am Podium und so weiter herum. Also die bleiben ja alle der Marke bis zu einem gewissen Grad verbunden. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich erkennen. Ich würde halt sagen, Red Bull macht dann auch wirklich Nägel mit Köpfen, wenn es notwendig ist, wenn sie das für sinnvoll erachten. Und das ist halt sehr oft belohnt worden. Und was vielleicht noch zur Führungskultur von jungen Fahrern zu sagen ist, da gibt es halt zwei Extreme. Bei Red Bull ist, glaube ich, gnadenlose Härte. Da hast du einfach Leistung zu liefern und wenn du das nicht tust, bist du auch sehr schnell weg. Wohingegen diese andere, neue, vielleicht modernere, aber moderner meine ich gar nicht wertend im Sinn von positiv-negativ, aber die modernere Management-Schule eines Toto Wolff ist halt sehr diplomatisch, geht sehr ein auf die Bedürfnisse von Fahrern und Mitarbeitern und bei Red Bull ist halt eher friss oder stirb. Und die fressen und dem standhalten sozusagen, das sind dann halt auch meistens sehr, sehr gute. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, was ich sage. Aber
passt so ein bisschen zu dem, was Franz Tost auch gesagt hat, ne?
Ja, also, genau.
Er sagt halt,
Schwingt ja auf der gleichen Welle, genau.
Noch sehr empfehlenswert für euch. Könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören im Archiv auf meinsportpodcast.de bei eurem Podcatcher eurer Wahl, das Interview mit Franz Tost, wo auch klar wird, wie seine Philosophie gestrickt ist, ne? Also wegen meiner können es bei ihm auch 30 Rennen sein, dann müssen die Mechaniker halt mit, ja? Und da muss man halt fahren.
Ja.
Pierre Gasly, da kamen auch einige Fragen in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, in unserer Telegram-Gruppe @StartingGrid rein, Christian. Dr. Helmut Marko hat jetzt gesagt, es wird 2019 keinen Fahrerwechsel geben. Ja, Pierre Gasly wird die Saison beenden. Ist das so? Weil du sagst, er ist keiner, der einem ins Gesicht lügt. Sollte Pierre Gasly in Ungarn jetzt genau so eine, nennen wir sie mal, unglückliche Leistung zeigen wie in Hockenheim erneut und Daniel Kiat erneut eine sehr gute Leistung zeigen, gibt es nicht doch noch Chancen, dass Daniel Kiat in Spa vielleicht im Red Bull sitzt? Und die Anschlussfrage ist, Christian, ist Daniel Kiat so ein bisschen der erste Fall, wo Dr. Helmut Marko vielleicht auch sagen muss, da habe ich vielleicht ein bisschen Fehleinschätzung gehabt, wenn er ihn dann 2020 wieder in den Red Bull setzt?
Also fangen wir vielleicht mal beim Kiat und Fehleinschätzung an. Das würde ich eigentlich nicht sagen, weil erstens mal war ja Red Bull und das Junior-Team und damit indirekt auch Dr. Marko waren ja die ihn erstmal entdeckt haben und sehr, sehr früh schon in die Formel 1 gesetzt haben. Also direkt aus der GP3 damals hat man ihm das Vertrauen gegeben. Da wäre ja der logische Weg eigentlich gewesen, der geht noch in die GP2. Hat man bei Kiat nicht gemacht. Der wurde direkt in die Formel 1 gehoben. Und dann auch sehr schnell, da wurde Red Bull natürlich damals ein bisschen überrascht vom Weggang von Sebastian Vettel, dann auch sehr schnell zu Red Bull Racing. Also grundsätzlich, das Talent von Dani Kvyat war ja unbestritten für Red Bull. Das wurde ja auch schon, da wiederhole ich nur, was die seit Jahren sagen, dass er halt mental Schwierigkeiten gehabt hat und deswegen war es vielleicht auch richtig, ihn zwischendurch mal fallen zu lassen. Aus der Not heraus hat er halt dieses Jahr jetzt seine Chance wieder gekriegt, hat die Schule bei Ferrari als Testfahrer oder Simulatorfahrer durchgemacht und funktioniert jetzt momentan wieder ganz gut. Damit schaffe ich so die Brücke zur zweiten Frage. Fährt Gasly die Saison zu Ende? Ich glaube ja, weil dieses Interview mit Dr. Marko habe ich selbst geführt. Also ich habe ihn, als er aus der Energy Station rauskam, noch zum Parkplatz begleitet und mit ihm halt gesprochen. Und das Erste war, ich habe es ja versucht, ein bisschen aufzubauen, habe ich gesagt, so Herr Dr. Marko, der Gasly muss ja nach einer Nicht-Performance wie an diesem Wochenende, wichtig übrigens auch am ganzen Wochenende, denn der vierte Platz im Qualifying war sehr beschönigend. Der Abstand zu Verstappen war genauso groß wie immer. Er hat nur das Glück gehabt, dass die Position halt nett ausgesehen hat. Aber nach einer Performance wie dieser muss Gasly eigentlich enorm unter Druck stehen. Und Dr. Marko hat mich nur angeschaut und gesagt, stimmt. Also sicher. Also in einem Wort geantwortet und es war relativ klar und ich dachte schon, juhu, jetzt kriegen wir ja den Scoop, dass der beim nächsten Rennen weg ist. Folgefrage war dann, ob genau das vielleicht passieren kann und da war aber auch sehr klar, dass das nicht passieren wird, sondern dass man sich committed hat, die Saison zu Ende zu fahren mit der Besetzung, die man hat. Warum ist das so? Weil man keine Alternativen hat. Also die einzige Alternative, die sich wirklich anbietet, ist ja eigentlich Danny Kvyat und vom Talent ist ja auch Pierre Gasly kein wahnsinnig schlechter, ja. Der muss es nur irgendwie auf die Reihe kriegen. Das in Ansätzen sieht man, dass es besser wird. Und ich glaube, man hat sich jetzt einfach entschieden, ihm die Zeit zu geben. Weil was sollen sie denn sonst machen? Ob Kiat jetzt wirklich um Welten besser ist als Pierre Gasly, das einmal dahinstellt. Nico Hülkenberg wäre rein theoretisch so eine Outside-Option. Der hat jetzt aber auch gerade nicht mit Ruhm bekleckert. Stinkt auch zumindest im Qualifying ziemlich gegen einen Daniel Ricciardo ab, der in der zweiten Saisonhälfte 18 gegenüber Verstappen auch ziemlich abgestunken ist. Also ich sehe die Alternativen nicht. Und die einzige, die halt wirklich vielleicht da wäre und Sinn ergeben würde, wäre Fernando Alonso, der auch verfügbar wäre nämlich. Nur, das hat Dr. Marko ja auch schon sehr klar gesagt, ist ein absolutes No-Go für Honda. Was im Übrigen auch so ein bisschen impliziert, wenn er sagt No-Go für Honda, dass Red Bull sich das vielleicht schon grundsätzlich hätte vorstellen können, aber ja, das wird nicht passieren.
Kann er nur froh sein, dass Honda ein Veto einlegt.
dann gibt's halt keinen mehr, ja. Der Einzige, der vielleicht noch irgendwo so rumschwirren würde als Option, wäre Ocon. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn aus zwei Gründen. Erstens, weil man ja weiß, dass Dr. Marco und Toto Wolff spinnefeind sind. Das heißt, dass Mercedes Ocon ausgerechnet für Red Bull freigibt, halte ich für ausgeschlossen. Und das Zweite ist, man wird auch die heilige Kuh Max Verstappen nicht damit vergrämen, indem man im ausgerechnet Ocon ins zweite Auto sitzt. Das wäre eine sehr ungeschickte Entscheidung. Deswegen sehe ich einfach keine Alternativen zu Gasly. Ich habe das dem Dr. Marco auch schon am Freitag habe ich ihn damit konfrontiert, also vor dem Hockenheim-Wochenende noch, habe ich zu ihm gesagt, off the records, aber das traue ich mich jetzt wiederholen ohne sein Einverständnis, ihr habt doch einfach keinen anderen, deswegen sitzt der Gasly noch drin. Und da hat er dann nichts gesagt, sondern halt nur so ein bisschen gegrinst, was ich mal interpretiere, also falsch liege ich nicht mit meiner Einschätzung.
Was wäre denn mit Pascal Wehrlein?
Ja, aber glaubst du ernsthaft, dass der, wenn er jetzt noch nie mit diesen Formel-1-Autos dieses Jahres gefahren ist, reinkommt und in der zweiten Saisonhälfte bessere Chancen hat, gut abzuschneiden als Gasly? Glaube ich nicht.
Unterschätzen würde ich ihn nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber ein neuer Fahrer, der jetzt von komplett neu reinkommt, der mit den Formel-1-Autos dieses Jahres noch gar nicht gefahren ist und sich erstmal damit auch arrangieren muss, ja, da ist die Challenge schon sehr, sehr hoch. Und da ist es, glaube ich, leichter, dass man einen Gasly hinkriegt. Weil das der von den Ansätzen, vom reinen Fahren her, das kann, hat er immer wieder mal aufblitzen lassen. Nur er kriegt es halt irgendwie nicht auf die Reihe. Liegt das am Setup? Ist das ein mentales Problem? Das weiß ich nicht. Aber jemanden von außen reinzuholen, der muss erstmal ans Team sich gewöhnen, der muss diese Autos kennenlernen, das halte ich für ausgeschlossen.
Spannender Typ, Dr. Helmut Marko, spannendes Team Red Bull Racing. Wir sind gespannt, was sie in Ungarn zeigen werden. Ganz aussichtslos auf eine richtig gute Podiumsplatzierung, vielleicht sogar einen Sieg, sehe ich sie persönlich nicht. Bin gespannt, was Christian gleich dazu sagen wird, wenn wir auf Ungarn vorausschauen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, dann werden wir noch ein paar Fragen eure Fragen aus der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe beantworten. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje. Gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Wir freuen uns, dass ihr dran geblieben seid. Hier bei unserer Chefvisite von Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Meiner Wenigkeit Kevin Scheuren, euren Fragen aus der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, der Telegram-Gruppe. Also kommt da in diese beiden Gruppen auf jeden Fall rein. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr Starting Grid auf iTunes bewertet und uns am besten 5 Sterne gebt, ein bisschen Feedback dazu, das bringt uns in den Charts weiter nach oben und zeigt den Leuten, hey, hier geht's ab und es wird auch in der Sommerpause abgehen, wir haben schon einige tolle Sachen geplant, die wir euch präsentieren möchten, vielleicht mit Christian, vielleicht ohne Christian, aber mit mir und Ole auf jeden Fall und das wird spannend, das wird schön, ich freue mich drauf und ich freue mich jetzt auch drauf, die weiteren Fragen aus der Facebook-Gruppe an Christian zu stellen. Und Toto Wolff war in allen Bilden, weil Mercedes ja ein wunderbares Theme gemacht hat mit 125 Jahren Motorsport. Und da alle auch in Retro-Kleidung in der Box waren, aber auch die Teamoffiziellen. Das war sehr cool. Also es war sehr ganzheitlich, was sie da gemacht haben. Was aber einigen aufgefallen ist, ist, dass Jean Todt, der FIA-Präsident, immer sehr oft bei Toto Wolff in der Box ist. Jule fragt das nämlich auch, dass dann das sehr häufig sieht, ob im Rennen oder in der Quali. Fällt das nur so auf, weil Toto Wolff quasi ein persönliches Kamerateam für jedes Rennen gestellt bekommt? Oder ist der immer mal wieder bei jedem Team? Oder warum ist er so oft bei Toto Wolff, Christian?
Also ich habe die Beobachtung in der Form noch nicht gemacht, aber es kann natürlich schon sein, dass der FIA-Präsident am meisten Zeit da verbringt, wo sozusagen auch die Macht zu Hause ist. Und das sind nun mal die größten Teams. Bei Ferrari sieht man ihn ja auch sehr, sehr häufig. Das ist, denke ich, ganz normal. Und dass Toto Wolff hinter den Kulissen bei diversen Meetings jetzt einer von denjenigen ist, die diese Gerüchte, dass er vielleicht der Nachfolger von Clay Carey wird, die gibt's ja auch nicht ganz umsonst. Das heißt, dass man mit diesen Leuten dann vielleicht ein bisschen mehr spricht als mit Fred Vasseur, mit dem Schottotter aber auch spricht, habe ich auch schon gesehen. Ist, glaube ich, ganz natürlich, aber da würde ich jetzt nichts reininterpretieren, um ehrlich zu sein.
Gibt es denn da Neuigkeiten in Sachen Nachfolge für Chase Carey?
Jetzt nichts Dramatisches, aber ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dass der Stand so ist, wenn Toto Wolff das machen möchte, wird er es machen. Okay. Ich glaube, dass er das selbst entscheidet.
Das wird aber wirklich bedeuten, dass er nicht mehr Teamchef sein kann, oder kann man das in Personalunion machen?
Nee, das geht auf gar keinen Fall. Also okay. Es würde natürlich unbedingt bedeuten, dass er seine Anteile am Mercedes-Team abstoßen muss, da alle Funktionen in welcher Form auch immer zurücklegt und sich rein auf diesen Job konzentriert. Das wäre natürlich die Voraussetzung. Es gibt die anderen Kandidaten, die man da so hört. Das eine ist Christian Horner, was ich für kompletten Unfug halte. Das ist nämlich an platziert, weil Christian Horner, muss man wissen, ist ja Trauzeuge von Bernie und Fabiana Ecclestone, und Liberty und Bernie Ecclestone, das geht gar nicht zusammen. Also das halte ich tatsächlich für ein deponiertes Gerücht, das aber keine Substanz hat. Das Zweite, was, denke ich, schon eher vorstellbar ist, ist, dass Alejandro Agag, also der Chef der Formel E, auch ein Kandidat dafür ist. Ich glaube, dass es auf einen von den beiden, Toto Wolff oder Agag, rausläuft, wenn es denn jemand wird aus der, also erstmal, wenn Toto das machen möchte, wird das machen. Ob er das machen möchte, steht aber, glaube ich, keineswegs fest. Spricht auch sehr viel dagegen, dass er das will. Aber ich kann natürlich nicht in ihn reinschauen. Dann wäre, glaube ich, Agag der nächste Wunschkandidat. Und wenn auch Agag das nicht macht, dann, glaube ich, kann es auch passieren, dass jemand von überhaupt extern da reinkommt.
Die nächste Frage aus der Facebook-Gruppe kam auch von Jule. Wie kann man Günther Steiner als Teamchef jetzt noch ernst nehmen, nachdem er wiederholt die beiden Fahrer Grosjean und Magnussen ermahnt hatte? Kündigt er nach Silverstone ernste Konsequenzen an und erzählt dann, die beiden wissen jetzt ganz genau Bescheid, was los ist. Und dann fahren sich die zwei schon wieder ins Auto. Und jetzt?
Ja, das ist halt schwierig. Wir sind bei den Meetings nicht dabei. Da freuen wir uns schon auf Netflix, glaube ich, im Winter. Das kann sehr, sehr heiter werden dieses Jahr, weil das toppt ja 2018 nochmal ums Fünffache mindestens. Ich will ihn nicht künstlich in Schutz nehmen, aber natürlich ist es ein bisschen so, wenn du deinen Leuten sagst, dies und jenes ist zu tun, und die scheißen einfach drauf, auf gut Deutsch gesagt, ja, was soll er denn machen? Also ich glaube, die einzige Konsequenz, die du daraus ziehen kannst, ist, dass du früher oder später sagst, du schmeißt zumindest einen der beiden raus. Dann musst du aber auch erstmal jemanden haben, der vernünftig mit dem Auto umgehen kann. Ist also gar nicht so einfach. Ich glaube, eine Konsequenz, die sich daraus ergeben wird, ist, dass Grosjean sein Cockpit los sein wird am Jahresende. Alles andere wird mich wirklich sehr, sehr überraschen. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir noch härter sein müssen und Geldstrafen aussprechen, aber das geht ja auch nicht so einfach, ja, wenn das nicht im Vertrag grundsätzlich verankert ist, kannst du ja nicht einfach beliebig sagen, so, hier, der Arbeitgeber nimmt dem Arbeitnehmer 2000 Euro ab für Fehlverhalten, das hat ja auch eine rechtliche Grundlage, auch wenn es die Formel 1 ist, also schwierig. Ich glaube, er war sehr, sehr klar und sehr hart in seinen Worten, die Jungs kriegen es offenbar nicht auf die Reihe. Kann sein, dass es ein Managementfehler war von Günther Steiner auch, aber das sehen wir zu wenig ein. Aber wirklich, Netflix schauen. Ich glaube, das wird die Antwort liefern drauf.
Ja, und wir werden natürlich in der Sommerpause das Starting Grid Race Deck eröffnen und da mal über potenzielle Fahrerpaarungen für nächstes Jahr sprechen. Können ja aber schon mal ein bisschen was vorwegnehmen, Christian. Müsste man nicht konsequenterweise beide Fahrer vor die Tür setzen? Weil im Endeffekt, egal mit welchem, das Problem wirst du ja wahrscheinlich nicht los.
Ich glaube, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage dann. Also bei Haas ist ja jetzt keins der Teams, das sich die Fahrer komplett aussuchen kann, sondern da geht es auch ein bisschen drum, was ist auf dem Markt, was bringt vielleicht irgendjemand noch Geld mit, was ein bisschen helfen würde.
Perez?
Da muss man halt, Perez halte ich für möglich, ja.
Und Fittipaldi?
Fittipaldi ist, glaube ich, nicht möglich, weil das mit den Superlizenzpunkten nicht klappt.
Aber dann verstehe ich ja nicht, Christian. Ich meine, nächstes Jahr kann man ja auch Superlizenzpunkte mit dem Freitagstraining sammeln. Warum? Ja. Warum teast man denn dann Fahrer, zeigt man sie auch ständig, sind Ersatzfahrer, die keine Superlizenzpunkte haben, die ja gar nicht eingreifen können? Das ist doch für den Fan auch völlig unverständlich. Ich meine, es ist ja eh uneinsichtig, wie viele Superlizenzpunkte jemand hat. Das versteht ja eh keine Sau. Dann steht er aber in der Box und jeder denkt, oh ja, wenn der dann krank ist, der Grosjean oder so, dann fährt dann Fittipaldi. Dann sagt man aber, ja, nee, fährt er nicht, weil er hat keine Superlizenz.
Richtig. Also du wirst mich jetzt nicht dazu kriegen, dass ich dieses System verteidige, weil ich glaube, das ist komplett falsch, ja. Ja, ist ja. So.
Ist schwierig, ne? Ja, aber Perez könnte ja tatsächlich sein. Ist ja auch gerüchtet, dass er bei Haas wohl hoch im Kurs steht.
Ja, Perez halte ich tatsächlich für eine Möglichkeit, weil man so langsam durchsickern hört, dass er mit Lawrence Stroll, auf gut Deutsch gesagt, mit dem Papa von Lance jetzt auch nicht super gut zurechtkommt, dass er auch mal was Neues einfach machen möchte. Nach so vielen Jahren kann man es auch verstehen. Das ist eins der Gerüchte, das es gibt. Was da dran ist, kann ich, um ganz ehrlich zu sein, nicht beurteilen. Auch Nico Hülkenberg hört man immer wieder, könnte ein Kandidat für Haas sein, wenn der Renault-Vertrag nicht verlängert wird. Also ja, es gibt schon ein paar Kandidaten, aber ich glaube, erstmal müssen die Steinchen sozusagen bei den Top-Teams fallen und dann wird sich auch der Rattenschwanz ins Mittelfeld runterziehen.
Ja, wunderbares Segway hin zu Max Verstappen tatsächlich, denn der hat ja diese Klausel, dass wenn es bis zur Sommerpause nicht mit der Top-3-Platzierung in der Weltmeisterschaft hinhaut, dass er dann verhandeln darf. Aber es sieht ja ganz danach aus, dass das gar kein Thema sein wird, denn da müsste jetzt schon eine ganze Menge passieren, dass das passiert. Max Verstappen, glaube ich, der interessanteste Fahrer im Fahrerfeld, wenn man so will, aktuell. Fabian Knapp in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Früher war er als Crash Kid bekannt, ne? Und heute hat er eine unglaubliche Pace, die leider von vielen Fehlern oft zerstört wurde. Jetzt hat er sie nicht mehr. Diese Fehler sind bis auf ein Minimum reduziert. Er wirkt erwachsen. Jacques Villeneuve hat es, glaube ich, richtig gesagt. In Hockenheim ist er gefahren wie ein Champion. Ich kann nicht aufhören, fasziniert zu sein von Max Verstappen. Wie geht's dir?
Ja, absolut. Geht mir genauso. Für mich eigentlich momentan gefühlt, solche Dinge kann man ja nie objektiv beurteilen, ja, aber gefühlt der beste Fahrer im Feld. Und ja, da meine ich Lewis Hamilton eingeschlossen. Deswegen würde ich ja auch so hoch attraktiv finden, ein Mercedes-Duo Hamilton-Verstappen. Das wäre echt hammerhart, die beiden gegeneinander fahren zu sehen. Das wäre wirklich, wirklich klasse. Aber es wird sehr voraussichtlich ja nicht passieren, weil über diese Vertragsausstiegsklausel wurde ja sehr viel spekuliert. Da gab es unterschiedliche Varianten. Einmal hieß es, ein Sieg sozusagen bindet ihn an Red Bull. Einmal hieß es dann, es ist so wie damals bei Vettel, dass ja Ende Sommerpause Top 3 sein muss. Dann triggert sich der Red Bull-Vertrag automatisch oder dann kann Red Bull ihn sozusagen beanspruchen, ohne dass er woanders hingehen kann. Da hat mir, glaube ich, Dr. Marco in einem unserer Gespräche am Wochenende, weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, die Antwort drauf gegeben, weil ich habe ihn tatsächlich darauf angesprochen, wie es denn aussieht, Max Verstappen, ob er vielleicht zu Mercedes wechseln könnte unter gewissen Umständen. Und die Antwort, die er mir darauf gegeben hat, war, aktuell, und Betonung war auf aktuell, stellt sich diese Frage nicht. Warum? Weil aktuell Max Verstappen Dritter in der Weltmeisterschaft ist. Das heißt, solange das der Fall ist, glaube ich, stellt sich die Frage gar nicht, dann wird er bei Red Bull bleiben. Jetzt kenne ich die genaue Vertragsausgestaltung natürlich nicht und man wird sich da wahrscheinlich auch irgendwie gegen wappnen. Aber rein theoretisch würde Max Verstappen weg wollen, könnte er ja auch bewusst Mist bauen, um sozusagen nicht Dritter zu sein. Das ist jetzt aber nicht passiert. Von daher glaube ich, dass er tatsächlich auch für sich selbst bei diesem Plan bleibt, weil momentan geht es ja echt gut voran bei Red Bull und Honda, muss man sagen. Ist sicher das Team, das am schnellsten entwickelt gerade. Und der Plan und das Ziel nach wie vor ist, nächstes Jahr hat er die letzte Chance dafür, auf Red Bull jüngster Formel-1-Weltmeister aller Zeiten zu werden. Das ist jetzt so eine Floskel, die immer wieder zitiert wird, aber das ist tatsächlich für Red Bull und für Verstappen sehr, sehr wichtig.
Einer, der auch irgendwann mal Formel-1-Weltmeister werden möchte, ist Mick Schumacher. Und der ist ja in Hockenheim zweimal den Ferrari F2004 seines Vaters Michael gefahren. Emotionale Momente, lautstarke Momente in Hockenheim, da merkt man dann den kompletten Unterschied der Motoren, wenn dann ein Ferrari so laut ist wie gefühlt alle Formel-1-Autos auf der Strecke, aber das macht ja nichts, ein bisschen Nostalgie, das hat vor allem der deutsche Fan ganz gern, gerade wenn in Hockenheim ein Schumacher mit geteiltem Helm fährt, ich finde das immer wieder ein bisschen skurril, wenn man das im Fernsehen so sieht und Mick hat ja sehr viel von Michael tatsächlich, in seiner Art und Weise, wie er Interviews führt, in seiner Art und Weise, wie er im Auto sitzt und seinen Kopf bewegt, das ist manchmal ein bisschen gruselig, Christian, muss ich sagen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, und das ist eine sehr bewusst gestellte Frage jetzt. Nostalgie und das Ganze ist schön und gut. Dass er die Autos seines Vaters auffährt, ist schön und gut. Das ist wahrscheinlich böse, wenn man das fragt. Lenkt das ein bisschen zu sehr von dem ab, was eigentlich sein täglich Brot ist? Verstehst du, was ich meine? Müsste man nicht davon langsam mal weg, ihn in diese Sohn, er kann es natürlich nicht verhindern, der Sohn von Michael Schumacher zu sein, weil er ist es. Aber manchmal denke ich mir dann, ja, es reicht dann auch mit diesen Demo-Runden langsam, so nett sie auch sind. Ja,
ich verstehe, was du meinst, und ich glaube, hier muss man ihn und vor allem seine Medienbetreuerin Sabine Kehm oder Managerin eigentlich, die ja auch sich um Michael schon gekümmert hat damals, in Schutz nehmen, weil die wollen eigentlich genau das. Die wollen nicht als Sohn von Michael Schumacher wahrgenommen werden. Schwierig wird es aber halt an dem Punkt, wo die Leute natürlich versuchen, das irgendwie zu nutzen. Also gerade Hockenheim, da weißt halt, wenn der Mick im Ferrari fährt, kommen ein paar tausend Leute wahrscheinlich mehr. Und dann kommt Hockenheim, ich mutmaße, dass es so gelaufen ist, irgendwann mal zu Sabine Kehm und sagt so, Sabine, könnt ihr uns nicht hier irgendwie helfen? Und dann kann man sich dem natürlich komplett verschließen und so sehr, sehr viele Sympathien einbüßen oder man hilft da und dort. Aber grundsätzlich legt Sabine Kehm sehr großen Wert darauf, dass der Mick eben nicht als sozusagen Formel-1-Sohn von Michael Schumacher wahrgenommen wird, sondern als Formel-2-Fahrer. Es geht zum Beispiel auch um Kleinigkeiten. Ich habe mich in Baku relativ lang mit ihr unterhalten über genau all diese Dinge. Und sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie die Medienrunden, wenn es denn welche gibt mit Mick, weil sie macht auch bewusst wenig, weil sie halt sagen, er ist nur Formel-2-Fahrer, nur in Anführungsstrichen. Und dann findet das halt auch im Formel-2-Paddock statt und nicht irgendwo im Formel-1-Paddock drüben bei Ferrari, was ja auch möglich wäre, sondern da gibt es halt Bierbänke im Formel-2-Paddock, weil sie sagt mit Recht, er ist halt Formel-2-Fahrer. Nur wie gesagt, es gibt halt mit Sicherheit unendlich viele Anfragen und sie machen halt da und dort mal was, was ich nachvollziehen kann. Also es ist ja auch so eine Gemeinde hier, die Motorsport-Community in Deutschland. Und gerade bei solchen Demo-Runden, da wiegen zwei Argumente gegeneinander. Das eine ist das Egoistische, wo man sagt, so eigentlich, was juckt uns Hockenheim, was jucken uns die Fans, lass uns Formel 2 fahren, das ist das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Die andere Seite ist halt, wollen wir Hockenheim, wollen wir das alles im Stich lassen und uns nicht drum kümmern. Ja, das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, da das richtige Maß zu finden. Dass es ihn ernsthaft ablenkt davon, in der Formel 2 seinen Job zu machen, glaube ich nicht.
Nein, nein.
Das Einzige, was natürlich schon sein kann, ist beim jungen Mann in dem Alter, dass man ihn so ein bisschen einfängt, wenn er dann quasi vor 10.000 Leuten steht, die alle ihm zujubeln, dass man ihm klar macht, so eigentlich hast du nichts erreicht. Ja? Die jubeln jetzt nicht für deinen Erfolg, sondern die jubeln in Wahrheit, weil sie deinen Vater in dir sehen. Also das, Sabine Kehm hat da, glaube ich, den schwierigsten Job, was Betreuung von Nachwuchsfahrern angeht, überhaupt. Möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Und da habe ich auch sehr großen Respekt davor, ja, wie sie das managt.
Es ist halt dieser irre Zwiespalt irgendwie. Warum kann er da nicht einfach nur seinen Helm tragen? Warum muss es ein geteilter Helm sein? Ne? Weil natürlich, der nostalgische Fan, du siehst, in Spa war ich ja selber dabei. Letztes Jahr war das, glaube ich, ne? Was letztes Jahr?
Ja.
Vor zwei Jahren, genau. Irgendwann auf jeden Fall. War ich dabei? Nein, ich bin nicht eingeschlafen, Freunde. Konnte ich auch gar nicht bei dem Lärm.
Aber
er ist an meiner Seite mit der Michael-Seite seines Helms vorbeigefahren. Ja, und man sieht das ja dann immer und das ist halt, ich finde es halt total irre. Also ich finde es, nochmal, nicht falsch verstehen, ist natürlich toll, wenn das gut ankommt und wenn das Stimmung erzeugt, aber ja, ist halt dann schwierig, ne, weil nicht jeder blickt da so durch, ne, und dann sieht man das dann so. Aber es ist gut angekommen, ne? Also ich glaube auch die Resonanz in Hockenheim auf diese Mick Schumacher-Demo-Runde, du hast es ja live vor Ort erlebt, die war sehr gut.
Nee, ich habe sie eigentlich nicht wirklich erlebt, um ganz ehrlich zu sein, weil ich da andere Dinge zu tun hatte gerade.
Wie, du hast nicht alles stehen und liegen gelassen?
Nee, am Sonntag habe ich dann im Media Center, so wie jeder andere auch, auf dem Fernseher dann noch gesehen, wo er sich da halt von den Fans ein bisschen hat feiern lassen. Da kam das offenbar sehr, sehr gut an, ja. Aber klar, ich meine, die Leute assoziieren Hockenheim mit Michael Schumacher mit großartigen Zeiten, auch mit diesem Auto. Ich verstehe das schon. Ob es jetzt klar ist, dass man auch den Helm zweiteilt und der Wunsch der Öffentlichkeit danach ist halt da und man gibt dem ein bisschen nach. Ob man dem jetzt nachgeben müsste, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sage ich jetzt nicht, weil ich diplomatisch sein möchte, sondern wirklich, weil ich finde, dass beide Argumente sehr schwer gegeneinander abzuwägen sind. Ist echt schwierig aus Sabine Kehms Sicht. Und das ist die Frau, die das entkleidet und die sich drum kümmern muss, dass Mick auf seine eigene Karriere nicht vergisst, dass er gleichzeitig auch die Öffentlichkeit bedient. Dann ist ja ständig dieses Interesse an, wie geht's Michael und so. Ja, irgendwann wird's auch passieren, dass Mick Schumacher mal die Frage kriegt nach seinem Vater, die verbotene Frage sozusagen, die bis jetzt noch keiner gewagt hat zu stellen. Jeder, der im Paddock auch ist als Journalist, weiß natürlich, was man fragen kann und was nicht. Aber irgendwann kommt halt mal einer zum Grand Prix, der sonst halt nicht in diesem Paddock ist und der dann halt andere Dinge fragt. Auch darauf ist Mick vorbereitet, hat mir Frau Kehm erzählt, weil ich sie dann auch gefragt habe, gibt es da eine Absprache dafür? Weiß er da Bescheid, was er sagen muss und so? Und ja, klar. Also da, und das meine ich mit, das ist extrem anspruchsvoll, das Projekt Mick Schumacher, weil halt diese Öffentlichkeit da ist, die bei keinem anderen Fahrer in der Formel 2 in der Form vorhanden ist.
Das ist absolut richtig. Das Projekt Mick Schumacher sagt eigentlich auch schon alles, oder? Naja, ja. Mal sehen.
Wann ich glaube, ihm selbst ist auch sehr wichtig, dass er als er selbst wahrgenommen wird und nicht als Sohn von Michael. So gesehen müsste man vielleicht noch ein bisschen radikaler damit sein und zu diesen Angeboten, wenn man sie denn kriegt, auch vielleicht Nein sagen. Ich weiß es nicht genau.
Es ist schwierig. Es ist eine ganz schwierige Situation. Ich finde ihn auf jeden Fall hochsympathisch, muss ich sagen. Heute Morgen oder heute Mittag im ARD Mittagsmagazin gab es einen kurzen Beitrag über ihn. Und ich finde ihn wirklich super sympathisch. Also ich hoffe, dass der Junge da gut durchkommt nächste Woche ja wieder, oder diese Woche in Ungarn natürlich wieder am Start. Ich glaube, die Formel 2 ist in Ungarn dabei und deswegen da auch wieder Mick Schumacher mit von der Partie. Und Hockenheim, ihr wart wie immer spitze, aber jetzt ist es Zeit vorauszuschauen und zwar auf den großen Preis von Ungarn. Und das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Jetzt blicken wir voraus auf den großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest. Und letztes Jahr war ich noch vor Ort, habe noch mit meinen befreundeten Ferrari-Fans gefeiert. Ja, war ich ja live bei RTL. Heiko Wasser, schöne Grüße. Dieses Jahr gibt es für Ferrari wahrscheinlich nicht viel zu feiern, würde ich sagen, ne?
In Ungarn jetzt?
Ja. Yeah.
Also es wird zumindest nicht einfach. Was für Ferrari spricht, aber das ist auch so ziemlich das Einzige, ist, dass Ungarn immer wieder mal ein Hitzerennen war. Allerdings habe ich jetzt schon präventiv, weil ich ja dachte, ich fahre dahin, was ich nicht tun werde, auf den Wetterbericht geschaut und der sagt eigentlich, dass es in Ungarn gar nicht so heiß wird. Ich mache da mal jetzt ein Update hier direkt, weil die Hitze, das wissen wir, kommt ja tendenziell eher Ferrari entgegen.
Das stimmt.
Und da haben wir jetzt hier so Samstag, Sonntag 25 Grad, also das ist jetzt nicht extrem heiß, sagen wir mal.
Letztes Jahr war es heißer.
Streckencharakteristik per se ist eigentlich so ziemlich das Anti-Ferrari-Land, weil Ferrari braucht, wissen wir, die langen Geraden. Da können sie ihren Vorteil am besten ausspielen. Davon gibt es aber quasi keine in Ungarn. Startziel ist so ein bisschen was, aber ansonsten eigentlich wirklich eine Kurve, die in die nächste übergeht. Wäre für mich, gerade auch mit dem Momentum der zwei Siege in Spielberg und jetzt wieder am Wochenende in Hockenheim, Favorit ist Max Verstappen, ganz ehrlich gesagt. Also Red Bull hat echt ein gutes Momentum gerade. Mercedes, da ist die Frage, diese Updates, die sie jetzt in Hockenheim gebracht haben, ob die in Ungarn besser funktionieren, ob man, bei Updates braucht es ja manchmal auch ein, zwei Rennen, bis man die hundertprozentig versteht, bis man weiß, wie muss man mit der Abstimmung vielleicht auch drauf reagieren. Kann sein, dass die total einschlagen in Ungarn. Für sehr wahrscheinlich halte ich das aber nicht. Und dann ist für mich tatsächlich Red Bull so ein bisschen, ich würde noch nicht mal sagen Geheimfavorit, sondern tatsächlich Favorit. Oder nicht Red Bull, sondern das Ein-Mann-Team Max Verstappen, so muss man eigentlich sagen.
Ja, und Mercedes, wo bleiben die? Also ich meine, wenn Lewis Hamilton tatsächlich noch nicht ganz fit sein sollte, ich meine, vielleicht war es auch nur eine Krankheit gegen Deutschland. Ja, er hatte keine Lust drauf, weil letztes Jahr so ausgebuht worden ist. Kann ja alles sein, weil er Nico Rosberg kein Interview geben wollte. Wer weiß das schon? Ja, aber in Ungarn, das sind natürlich die Best-Fans am Start. Ausschließen sollte man natürlich nicht, dass Lewis Hamilton das Rennen gewinnen kann. Aber wenn der Druck auf Mercedes steigt, steigt auch teamseitig vielleicht mal so ein bisschen das Fehlerrisiko? Oder rechnest du vielleicht sogar mit einem Vergeltungsschlag sozusagen für das, was da in Deutschland passiert ist?
Kann natürlich auch passieren, weil wenn Mercedes eine Stärke hat, dann immer die, dass sie eigentlich nach Niederlagen sehr, sehr stark reagieren drauf. Also das hat man ja in Österreich gesehen, wo sie dieses Kühlfiasko hatten. In Silverstone sah es dann wieder ein bisschen anders aus. Also ich traue denen das schon zu, dass sie zurückschlagen. Aber wie gesagt, die Streckencharakteristik spricht eigentlich sehr, sehr, sehr für Red Bull. Ich weiß es nicht genau. Thema Druck, glaube ich, das nicht existiert, weil in der WM, muss ich hier mal direkt öffnen, ja, also wir WM. Haben 409 Punkte Mercedes, ja. 261 Ferrari bei den Fahrern, ist Verstappen Dritter, da fehlen immer noch 60 Punkte. Also ich meine, klar, wenn Verstappen jetzt in Ungarn voll anschreibt und Mercedes nochmal so eine Nummer schreibt wie in Hockenheim, dann wird es ansatzweise so, dass man noch mit einer halbwegs realistischen Chance aus Red Bull-Sicht in die zweite Saisonhälfte geht. Aber die Fronten sind doch schon relativ klar. Also so, dass da Druck entsteht über die Sommerpause auf Mercedes, da muss Ungarn wirklich komplett gegen Mercedes laufen mit einer 25-0. Ansonsten hat sich da eigentlich nichts dran geändert, groß an der Ausgangslage.
Trotzdem, was wird das bedeuten, wenn Red Bull jetzt erneut so ein starkes Wochenende hinlegt, wie in Deutschland und in Österreich schon, vielleicht sogar einen Sieg einfährt? Dann nehmen wir mal dieses Duell mit Ferrari. Es ist ja trotzdem noch so ein Duell um Platz 2. Es ist die Golden Ananas, du sagst selber oft genug, dass das natürlich wahrscheinlich keins richtig interessiert, aber das Thema Momentum, womit man in die Sommerpause geht, und man weiß ja, dass Red Bull in der zweiten Saisonhälfte, vielleicht ist es dann dieses Jahr anders, eigentlich stärker ist als in der ersten Saisonhälfte, dass da noch einiges zu holen ist. Nun spinnen wir das Ganze mal ein bisschen weiter und vielleicht passiert bei Mercedes was. Vielleicht scheiden beide Autos aus. Verstappen gewinnt das Rennen. Gasly fährt einen hohen Punkteplatz ein, was jetzt vielleicht nicht ganz so realistisch ist, aber es könnte ja passieren. Also ich sag mal so ein bisschen Spannung kommt dann doch noch in die ganze Sache rein, auch wenn wir sie uns ein bisschen einreden müssen.
Ja, also wie du richtig sagst, also wenn Mercedes jetzt noch ein, zwei solche Rennen dabei hat wie Hockenheim, dann ist der Käse noch nicht gegessen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie mehrere solche Patzer halt wirklich hinlegen, die halte ich halt für sehr gering, weil Mercedes dann, wie gesagt, eigentlich immer nach schlechten Rennen sehr genau analysiert, was ist da falsch gelaufen, warum ist falsch gelaufen. Das Technik-Update hat mit Sicherheit noch nicht die ganze Wirkung entfaltet. Das ist ja relativ umfassend gewesen, wohingegen Ferrari gar nichts mehr gemacht hat, eigentlich jetzt in Hockenheim. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das nochmal so richtig spannend wird, aber wenn es nochmal spannend wird, darauf würde ich mich vielleicht festlegen, dann nicht mit Ferrari, sondern dann nur mit Verstappen.
XL, ne?
Weil das Momentum, das Red Bull und Honda und Verstappen gerade zusammenkriegen, das ist irgendwie schon so. Da hat man schon das Gefühl, das ist so ein bisschen wieder das Red Bull-Momentum von 2009, wo man auch schon wusste, die stehen knapp vor dem Durchbruch. Und was dann ab 2010 passiert ist, wissen wir ja. Also das... Ich glaube, das ist mit Sicherheit der ernstzunehmendere Gegner im Moment für Mercedes als Ferrari.
Ja, das ist richtig. Ferrari steht sich auch immer oft genug selbst im Weg. Mal gucken, was in Ungarn passiert. Wird uns natürlich freuen, wenn Sebastian Vettel und Charles Leclerc ein gutes Ergebnis einfahren. Einfach, wenn es ein spannendes Rennen wird vorne. Also ich glaube, das wäre für uns alle erneut etwas Tolles. Aber keine Sorge, Freunde, es ist dann jetzt Ungarn. Wenn es nicht regnet, dann wird das ein typisches Ungarn-Rennen, glaube ich. Nichtsdestotrotz, ich wollte schon aufs nächste Thema überleiten. Christian, nochmal die Frage stellen, XL ist richtig, ne?
XL was?
Ja, XL fürs Shirt.
Ach so, ja. Wie ich schon geschrieben habe, in der Gruppe auch spannend ein bisschen, aber grundsätzlich ja.
Ja, weil diese McLaren-Renault-Geschichte, die kristallisiert sich langsam raus. Also wenn wir über das Thema Momentum sprechen, Renault jetzt bereits im Qualifying schon hinter Racing Point gelandet in Hockenheim, in der Konstrukteurswertung hinter Toro Rosso. Das lag natürlich auch im guten Ergebnis von Toro Rosso und einem Doppelausfall von Renault. Aber, Christian, die Alarmglocken in Frankreich und England, da wo die beiden Firmen, Fabriken stehen, die sollten jetzt immer lauter schrillen.
Ja, es sieht nicht gut aus für mich, das stimmt. Ich würde es aber immer noch nicht komplett abschreiben, weil Renault halt von den Kapazitäten her schon ein Team ist, was reagieren kann noch im Gegensatz zu anderen. Also McLaren kann mit Sicherheit auch reagieren, die haben die Kapazitäten auch. Toro Rosso glaube ich nicht, dass ein Gegner sein wird auf lange Sicht. Die sind halt jetzt da, wo sie sind durch dieses Hockenheim-Ergebnis. Und Racing Point würde mich auch überraschen, würde ich nicht ganz wegnehmen aus der Rechnung. Das ist halt die Frage, war jetzt Hockenheim ein Glückstreffer oder war das der Anfang einer Wende? Das traue ich mir noch nicht abschließend zu beurteilen. Renault, was fehlt denn jetzt? 39 zu 70 Punkte, 31 Punkte, das ist schon ein bisschen Holz. Denn again, Toro Rosso hat jetzt 23 in Hockenheim geholt, also es geht auch sehr schnell in die andere Richtung. Ich wäre mal noch vorsichtig. Ungarn ist auch eine Strecke, die Renault ein bisschen entgegenkommen könnte. Wenn der Abstand auf McLaren in Ungarn noch größer wird, dann können wir langsam schon mal anfangen, die T-Shirts zu suchen wahrscheinlich.
Wen siehst du denn im Mittelfeld bei Best of the Rest im Vorteil? Ist es für dich tatsächlich Renault an diesem Wochenende oder ist die Pace von McLaren einfach so gut und die Fahrer, besonders Carlos Sainz eigentlich, gerade so stabil, dass es da auch schwer sein wird für Teams da vorbeizukommen?
Also McLaren tut sich ja relativ schwer in den langsamen Kurven. Von daher glaube ich nicht, dass Ungarn jetzt eines von deren starken Wochenenden sein wird. Bei Renault ist es eher genau gegenteilig. Also da, wo es eher ein bisschen langsam ist in den Ecken, kommen die ganz gut zurecht. Das heißt, ich glaube tendenziell schon, aber ich bin ja auch schon ein paar Mal falsch gelegen, aber dass das eher von diesen Mittelfeldteams ein Renault-Wochenende sein könnte. Toro Rosso wird Hockenheim mit Sicherheit nicht wiederholen können. Das halte ich für ausgeschlossen. Racing Point hat man ja früher auch immer gesagt, funktioniert eher da, wo das Auto sehr viel Auslauf hat, also lange Geraden sozusagen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob diese Regel noch gilt dieses Jahr, weil da hat sich doch ein bisschen was verändert an Grundkonzept. Haas die Wundertüte, genauso Alfa Romeo. Gut, und Williams hat jetzt immer mal einen Punkt, wer hätte das gedacht. Also sehr schwierig, das Mittelfeld wirklich zu ordnen, aber vorne sehen würde ich schon Renault.
So, und ich glaube, wenn wir in Hockenheim so ein großes Fass aufmachen, Stellenwert des Grand Prix im Rennkalender und der Strecke, wie ist es denn im Hungaroring deiner Meinung nach?
Das ist lustig, weil der Hungaroring eigentlich sehr viele Jahre ein bisschen ein graues Mäuschen-Dasein gepflegt hat in der Wahrnehmung. Inzwischen gilt es aber schon so fast als Klassiker eigentlich. Also ist immer der Grand Prix vor der Sommerpause, ist immer ein bisschen auch Holiday Grand Prix, ja, sehr viele gehen dahin und machen Urlaub am Plattensee, der ja nicht weit weg ist. Die Strecke ist, man kann das drüber streiten, ob das super aufregend ist oder nicht, überholen fast unmöglich, aber zumindest ist sie sehr unique, also sehr einmalig, gibt es in der Form nicht, bei einer freien Rennstrecke zumindest. Ich komme immer ganz gern dahin, ja, Budapest ist eine tolle Stadt, das Essen ist gut, die Menschen sind nett, ja. Die Strecke ist auch irgendwie ganz cool, der Wasserpark direkt daneben, wo ich aber noch nie war. Und so langweilig waren jetzt auch die Rennen eigentlich nicht immer da. Also das hat schon, Ungarn hat über die Jahre schon auch einige Geschichten entwickelt irgendwie. Nicht jeder Grand Prix war da jetzt spannend, aber ein paar schon. Also bin sehr gespannt. Für mich, Ungarn würde jetzt nicht zu den 3-4 Klassikern zählen, wo man sagt, das kann auf keinen Fall gestrichen werden. Aber genauso wenig gehört es für mich zu den 3-4 am unteren Ende.
Ja, ich war letztes Jahr ja da und ich kann jedem nur empfehlen, mal hinzufliegen. Also es ist preislich echt machbar. Es sind wirklich nette Menschen in Budapest und das Essen ist tatsächlich gut. Auch das Essen an der Strecke ist besser als an anderen Strecken. Also wenn ich jetzt mal Belgien und Deutschland als Vergleich nehme, wo ich halt schon an beiden Strecken war, ist das ungarische Essen an der Strecke dann besser. Ja? Und vom Preis her sogar mit Wechselkurs ein bisschen angenehmer für den Geldbeutel. Aber ja, nicht vergessen, Forint, ja, das ist jetzt nicht die, sagen wir mal, die finanzstärkste Währung. Das heißt, man hat viele Nullen in der Tasche, aber eigentlich gar nicht so viel Geld.
Ja. Übrigens für Kurzentschlossene, da ich ja Wiedererwarten nicht hingehe, aber mein Apartment nicht mehr stornieren kann, ich habe ein nettes Apartment von Donnerstag bis Sonntag in Budapest in der Stadt. Also falls jemand noch eine Unterkunft sucht, meldet euch bei mir.
Schaut, also melden bei Christian Nimmervoll @mst_christian_n bei Twitter. Über Facebook geht es natürlich auch, Christian Nimmervoll einfach suchen. Oder wenn ihr in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe seid, schreibt ihn dort einfach an oder geht über seinen Link dann und schreibt ihm eine direkte Nachricht. Cooles Angebot, Christian.
Ja, und, oder noch einfacher wäre, das wäre mir ehrlich gesagt am liebsten, einfach E-Mail an c.nimmervoll@sport-media-group.de.
So. Haben wir das auch geklärt. Also wenn ihr nach Budapest spontan fliegen wollt, gibt ja wahrscheinlich noch Karten, gehe ich mal schwer von aus, könnt ihr da dann schon mal die Übernachtungsmöglichkeit euch über Christian Nimmervoll sichern. Und nächste Woche werden wir dann natürlich hier im Podcast auch auf den großen Preis von Ungarn zurückschauen. Dann ist Sommerpause. Aber in der Sommerpause sind wir natürlich auch tüchtig für euch, werden eine Halbzeitshow machen, dann das Starting Grid Race Deck, unsere kleine Special-Ausgabe zur Silly Season, mal so ein bisschen auch abkloppen, was ihr vielleicht so denkt, wer wo fahren kann. Dann werden wir noch einen Thread aufmachen auf unserer Facebook-Seite, MSP Grid, die könnt ihr liken und dann gerne eure Fahrer-Duos da auch reinschreiben. Dann werden wir da mal so ein bisschen drüber diskutieren. Und wenn alles gut geht, kriegen wir noch ein Interview zustande, das würde mich sehr freuen und wenn nicht, dann halt im weiteren Verlauf des der Saison sicherlich nochmal den ein oder anderen Gast hier bei uns in der Sendung. Also auch in der Sommerpause Starting Grid auf jeden Fall in eurem Podcatcher verfolgen. Und bevor wir jetzt die ganze Sendung zumachen, möchte ich etwas einspielen, Christian. Und zwar haben wir sehr kreative Hörer. Und es gibt ja einen deutschen Reporterhelden namens Walter Costa, ja, der es uns allen angetan hat. Und Walter Costa, auch noch einer derer, die ich unbedingt immer in die Sendung holen möchte. Ich glaube, wir müssen Walter mal reinholen, Christian. Der hat ja auch einen ganz großen Erfahrungsschatz mit der Formel 1. Einst in Spa habe ich mit Walter Costa, ich kannte den da noch gar nicht. Ja. Das war 2015 müsste das gewesen sein. Walter Costa und sein Kollege von der vom Kölner Stadtanzeiger war das, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Walter Costa, mein Vater, Marcel Becker und ich, gut einen gehoben, sagen wir mal, ja, in einem kleinen verschlafenen Hotel in Prüm war das, glaube ich, keine Ahnung, in der Nähe von Spa auf jeden Fall. Und das war ein sehr, sehr schöner Abend und da kannte ich ihn tatsächlich nicht, aber er hat viele tolle Geschichten erzählt und die würde ich ganz gerne auch mal hier, vielleicht können wir auch Alkohol mit ins Spiel bringen, ja, hier in der Sendung rezitieren, aber Carsten Schwarz. Ja,
lassen wir uns sponsern von Heineken dann, oder?
Ja, Heineken 0,0 aber nur, ne? Carsten Schwarz, einer unserer Hörer, hat da eine Frage uns geschickt und die können wir natürlich so jetzt nicht beantworten, aber ich möchte sie unbedingt einspielen, deswegen jetzt hier für euch Carsten Schwarz und danach tippen wir natürlich den großen Preis von Ungarn, aber Carsten, hier, dein Moment.
Gentlemen, a quick view into the past. 30 years ago, a journalist told us Formula One is such an amazing sport that even if you put a drag monkey in the front of a microphone, he could tell us everything about Formula One. 30 years later, Ole told us that he misses races during a season because he has better things to do and is no hardcore fan. And Kevin Scheuren told us that he at one Grand Prix fell asleep on the stands during the race. Question to you both. Do you think, even if you are not journalist, you have too much pressure talking about a Formula One that's not competitive in sports anymore and is going lazy and people are falling asleep? And do you think, under the technical conditions, you should put water on the tracks like this Sunday in the Mercedes-Benz German Grand Prix to make the races more interesting?
Wäre doch eigentlich mal ein Weg, Christian, ne? Jedes Rennen zum Regenrennen machen.
Grandios. Und mir geht es tatsächlich so wie Sebastian Vettel bei der Originalfrage damals, die jetzt hier sozusagen parodiert wird. Ich muss erst mal fragen, what was the question?
Ja, die Frage war, ob man natürlich mit dieser Kritik an Ole und mir, aber ob man nicht bei jedem Rennen einfach Wasser auf die Strecke kippen sollte, damit alle Rennen interessant bleiben, mit der Technical Conditions. Also super. Ne? Carsten, vielen lieben Dank. Ihr könnt natürlich auch gerne Fragen per Sprachnachricht einschicken, am besten per E-Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Werde ich im Bälde mal einen Anrufbeantworter hier, glaube ich, einrichten. Da könnt ihr dann einfach anrufen, eure Fragen und Meinungen und sowas auf den Anrufbeantworter sprechen. Christian, wir tippen den großen Preis von Ungarn. Wir tippen die ersten drei. Wir tippen die Pole Position, den letzten Platz natürlich auch. Und ja, das war's eigentlich. Ich glaube, es gibt eigentlich in Ungarn, gibt's da irgendeine Stelle, wo man irgendwie drüber reden muss? Nee, eigentlich nicht. Ne?
Nö.
Nee, also nö. Pole Position, die ersten drei und wer wird letzter?
Also letzter, da lege ich mich fest, wird Robert Kubica. Letzter von denen, die ankommen zumindest, ja. Dann Pole Position. Knackt Max jetzt seine erste Pole? Nee, ich glaube nicht. Aber fangen wir beim Rennen an. Max Verstappen gewinnt das Rennen, glaube ich, vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Und auf Pole fährt Sebastian Vettel. Nee, Vettel fährt nicht auf Pole. Nee, Hamilton fährt auf Pole.
Okay. Letzter wird George Russell, weil Robert Kubica hat jetzt das Momentum auf seiner Seite. Dann die Pole Position. Ich habe auch kurz überlegt, ob es Max Verstappen werden könnte. Dann glaube ich aber nicht, dass es auf einer Runde so funktioniert mit dem Red Bull, sondern eher über die Rennpace. Ja,
richtig.
Deswegen gehe ich davon aus, dass sich Charles Leclerc die Pole Position holt. Und das Rennen gewinnt Max Verstappen vor Charles Leclerc und Sebastian Vettel, weil beide Mercedes ausscheiden werden.
So.
Ich hab's gesagt.
Das wäre natürlich für die WM ein tolles Ergebnis.
Absolut. Und ich will das so. Ich will das so und das wird bestimmt auch so. Ich habe ja auch richtig getippt, dass Valtteri Bottas in die Sachskurve fährt. War aber der falsche Tag. Ja, also so ganz, ganz ohne ist es vielleicht nicht. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch diese Woche Starting Grid gut gefallen hat. Auch diese Chefvisite hier von Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von Motorsport Network Germany. Die Portale, über die ihr ihn erreichen könnt, sind natürlich motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com, bei Twitter @mst_christianN. Mich gibt es auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name und mein Twitter-Handle ist @ks_0811. Ole Waschkau, @MikeWeiss, MIKEVICE ist dann nächste Woche wieder da. Dann werden wir auf den großen Preis von Ungarn zurückschauen. Und Christian, einstweilen freue ich mich natürlich, dass du dir den Grand Prix von zu Hause anschauen kannst. Das ist auch für dich natürlich immer ein bisschen ruhiger und dass wir dann nächste Woche hier uns wieder treffen können. Danke, dass du heute dabei warst.
Bitte gerne, freue mich schon auf nächste Woche.
Ich mich auch und ich hoffe, ihr habt eine tolle Restwoche bis zum Formel 1 Grand Prix in Ungarn und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier wieder hören, gilt natürlich immer nur eins, keep racing.
Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.